Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres neuen Podcasts Next Premnitz 34, Ihr Podcast aus und über Premnitz. Heute haben wir wirklich ein absolutes Mammutprojekt auf dem Tisch.
Oh ja, das kann man so sagen. Ein 45 Millionen Euro Megaprojekt, um genau zu sein.
Richtig. Es geht heute um die regionale Energieversorgung, die ja quasi revolutioniert werden soll. Wir gehen heute mal richtig in die Tiefe und schauen uns das Leuchtturmprojekt der Fernwärmetrasse an, die Premnitz direkt mit Brandenburg an der Havel verbindet.
Mhm. Und wir stützen uns da auf richtig gute Quellen. Also wir haben ausführliche Berichte über die Stadtwerke Brandenburg, über deren Geschäftsführer Gunter Hase, und über die Anlage der EEW, Energy from Waste.
Genau, und da fragen Sie sich als Zuhörerin oder Zuhörer jetzt vielleicht, warum sollte mich ein Rohr unter der Erde interessieren?
Ja, berechtigte Frage.
Total, aber wir schauen uns das an, weil es eben nicht nur um ein Rohr geht. Es zeigt uns, wie diese ganze Energiewende lokal in der Praxis funktioniert. Mit all den genialen Momenten, aber eben auch, und das finde ich so spannend, mit den total kuriosen Hindernissen.
Absolut. Wenn wir nämlich in Deutschland von Klimaneutralität bis 2045 sprechen, dann bleibt das ja oft so eine abstrakte politische Floskel, ne?
Mm, vollkommen.
Aber dieses 20 Kilometer lange Rohr, das da 1,5 Meter unter der Erde verläuft, das ist quasi der reale Härtetest. Da treffen harte Physik und Ingenieurskunst auf, naja, die lokale Bürokratie und Biologie.
Ja, und um diesen Härtetest zu verstehen, müssen wir, glaube ich, erstmal ein bisschen zurücksprengen. Also rein ins Jahr 2015.
Genau, gute Idee. Da fängt die Geschichte nämlich an.
Die Ausgangslage damals ist eigentlich ein klassisches Problem. Die Stadtwerke Brandenburg versorgen 74.000 Menschen rund um die Uhr und das alte Heizkraftwerk in der Upstadtstraße, das die Fernwärme liefert, ist zu dem Zeitpunkt einfach mal 20 Jahre alt.
Und es verbrennt Gas. Das ist der Knackpunkt.
Richtig. Und angesichts der Klimaziele ist völlig klar, man kann da nicht einfach einen neuen, vielleicht ein kleines bisschen effizienteren Gaskessel hinstellen. Das reicht nicht.
Nee, absolut nicht. Und da kommt dann Gunter Hase ins Spiel. Der kehrt in jenem Jahr als technischer Geschäftsführer zu den Stadtwerken zurück und hat direkt dieses massive Problem auf dem Schreibtisch.
Und Hase ist, wenn man sich die Berichte so anschaut, echt ein interessanter Typ, oder?
Total. Er ist so das absolute Gegenteil von so einem sterilen Strategen, der Probleme nur in Excel-Tabellen löst. Er ist in Brandenburg geboren, hat das Unternehmen von der Pike auf kennengelernt.
Mhm, also eher so der Machertyp.
Genau. In den Quellen wird er oft beschrieben in Jeans, orangefarbener Arbeitsjacke, viel draußen vor Ort. Ein absoluter Pragmatiker. Und genauso pragmatisch war dann halt auch die Lösungsfindung.
Ja, das ist ja fast schon meine Lieblingsstelle in der Geschichte. Da gab es nämlich keine riesige Machbarkeitsstudie von irgendeiner teuren Unternehmensberatung, sondern...
Sondern ein Bier am Stammtisch.
Exakt. Eine echte Stammtischgeschichte. Hase trifft seinen alten Bekannten Klaus Piefke, den heutigen Geschäftsführer der EEW in Premnitz, auf ein Bier.
Und da ist dann die zündende Idee entstanden.
Ja, und die ist so simpel, dass man sich fragt, warum da nicht schon eher jemand draufgekommen ist. Wenn ich das für Sie, liebe Zuhörer, mal in ein Bild übersetzen darf. Stellen Sie sich vor, Sie betreiben jahrzehntelang einen eigenen, ziemlich teuren und schmutzigen Kohle- oder Gasofen bei sich im Keller.
Mhm.
Und plötzlich merken Sie, dass Ihr Nachbar 3 Straßen weiter, in diesem Fall die Müllverbrennungsanlage in Premnitz, sowieso permanent ein riesiges Lagerfeuer brennen hat.
Und die überschüssige Wärme von diesem Feuer verpufft einfach ungenutzt in der Atmosphäre.
Richtig. Also muss man eigentlich nur die Wärme von diesem Nachbarn rüber in den eigenen Keller holen.
Genau, das ist der Kerngedanke. Diese sogenannte Abwärme aus der industriellen Abfallverwertung zu nutzen, das ist ja quasi der heilige Gral der Energieeffizienz.
Und Piefke und Hase wussten anscheinend sofort, dass das auch technisch machbar ist, oder?
Ja, weil sie ein Referenzprojekt im Kopf hatten. Zwischen Mannheim und Speyer gibt es eine ähnliche Anlage, die überbrückt auch so knapp 20 Kilometer. Also wussten sie, okay, das ist technisch skalierbar.
Wahnsinn. Aus einer Skizze auf dem Bierdeckel wird dann ein 45-Millionen-Projekt.
Sozusagen, ja. Am nächsten Tag begannen direkt die Planungen. Aber da stößt man natürlich sofort auf die harten Fakten der Physik.
Oh ja, die Thermodynamik. Denn wir sprechen hier davon, 120 Grad Celsius heißes Wasser über 20 Kilometer durch das oft eiskalte Erdreich zu pumpen.
Genau. Und das ist alles andere als trivial.
Da muss ich kritisch nachhaken, weil wenn ich an einem frostigen Januarmorgen versuche, einen heißen Kaffee in einem Pappbecher auch nur ans andere Ende der Stadt zu tragen.
Dann ist er eiskalt, wenn Sie ankommen.
Genau, lauwarm, bestenfalls. Der Wärmeverlust auf 20 Kilometern Distanz, das muss doch eine ingenieurstechnische Herkulesaufgabe sein.
Ist es auch. Sie können da nicht einfach Standardwasserrohre in den Sand legen. Das System erfordert hochkomplexe Kunststoffmantelrohre.
Okay, wie muss man sich die vorstellen?
Also im Kern fließt dieses 120 Grad heiße Medium. Darum liegt dann eine massive Schicht aus Polyurethanschaum zur Isolierung. Und das Ganze ist dann nochmal vakuumdicht in einem extrem widerstandsfähigen Außenmantel verschlossen.
Okay, also eine gigantische Thermoskanne im Grunde.
Exakt. Aber die Isolierung ist tatsächlich nur die halbe Miete. Die Strömungsmechanik in diesen Rohren ist fast noch entscheidender.
Weil es darauf ankommt, wie lange das Wasser im Rohr bleibt, oder?
Richtig. Wenn Sie das Wasser zu langsam fließen lassen, hat es zu viel Zeit, Energie an das umgebende Erdreich abzugeben. Dann kommt in Brandenburg nichts Heißes mehr an.
Und wenn ich es einfach mit riesigen Pumpen ganz schnell da durchjage?
Dann steigt der Reibungswiderstand im Rohr exponentiell an. Dafür bräuchten Sie dann unfassbar viel elektrische Energie für die Pumpen.
Was ja dann den ganzen ökologischen Sinn der Anlage wieder zunichte machen würde.
Absolut. Das wäre ökonomischer und ökologischer Quatsch. Es muss also so exakt austariert sein, dass von den 120 Grad Vorlauftemperatur aus Premnitz am Ende in der Abstallstraße noch ausreichend nutzbare Temperatur ankommt.
Aber Moment, diese 120 Grad, die kann man ja nicht direkt in die Heizkörper der Brandenburger Haushalte leiten. Da würden den Leuten ja im Wohnzimmer reihenweise die Ventile platzen.
Nein, natürlich nicht. Die Haushaltsnetze sind für viel niedrigere Temperaturen und Drücke ausgelegt. Deswegen braucht es einen Übersetzer.
Und das ist das alte Heizkraftwerk?
Genau. Das alte, mittlerweile komplett blechverkleidete Gebäude fungiert jetzt als gigantischer Wärmetauscher. Die 120 Grad aus Premnitz fließen durch so ein geschlossenes System von Metalllamellen.
Mhm.
Und auf der anderen Seite dieser Lamellen fließt das Wasser des städtischen Fernwärmenetzes. Die beiden Wässer berühren sich physisch nie, die tauschen wirklich nur die reine Hitze aus.
Ah, okay. Und das abgekühlte Wasser aus Premnitz?
Das ist dann noch etwa 70 Grad warm und fließt durch ein parallel liegendes Rücklaufrohr wieder die ganzen 20 Kilometer zurück nach Premnitz, um dort wieder neu erhitzt zu werden. Ein ständiger Kreislauf.
Und das alte Gaskraftwerk?
Steht seit Ende 2024 auf Standby. Nur noch für absolute Notfälle.
Das klingt auf dem Papier, in den Computern der Ingenieure, alles extrem logisch und fast schon triumphal.
Ja, auf dem Papier ist das super.
Aber, und da liefert unsere Analyse heute diesen extrem spannenden Kontrast, dann kommt die Realität. 2021 sollen die Bagger rollen. Und plötzlich kollidiert die Makroökologie, also das Weltklima, mit der Mikroökologie vor Ort.
Oh ja, der Realitätscheck für die deutsche Infrastrukturplanung schlechthin.
Es ist wirklich unfassbar. Man baut eine Trasse, die zehntausende Tonnen CO2 einsparen soll und dann wird das ganze 45 Millionen Projekt lahmgelegt. Von wem?
Von einem Adler. Einem einzigen brütenden Adler.
Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen.
Ja, die Trasse führt halt unweigerlich durch Naturschutzgebiete. Und der Schutz von Flora und Fauna ist in Deutschland extrem streng. Das führt dann zu echt paradoxen, aber rechtlich zwingenden Situationen.
Das heißt, wenn der Adler brütet, gehen die Motoren der Bagger aus.
Genau. Alles steht still. Das Zeitfenster für den Bau verschiebt sich komplett. Und das war ja nicht das einzige Tier.
Stimmt, da waren ja noch die Kraniche.
Richtig. Für die Kraniche musste auf einem Teilstück extra ein 2,5 Meter hoher und hunderte Meter langer Sichtschutzzaun errichtet werden.
Ein Sichtschutzzaun für Vögel.
Ja, damit die Maschinen die Balz und die Brut der Tiere weder optisch noch akustisch stören.
Das ist so paradox. Wir stoppen den Bau der großen Klimarettungsmaschine, um den lokalen Vogel nicht beim Balzen zu stören.
Es ist eine echte Abwägungssache. Aber es blieb ja nicht bei der Biologie.
Oh nein, die Archäologen kamen ja auch noch dazu.
Genau. Die waren permanent vor Ort und haben alle 25 Meter Bodenproben genommen.
Und dann haben die ernsthaft direkt auf der Trasse alte Überreste gefunden. Einen alten Brunnen und... Und das finde ich so poetisch, eine frühzeitliche Feuerstelle.
Ja, mitten im Weg.
Ich meine, wir graben einen Graben für die Hightech-Wärmeversorgung der Zukunft und stoßen exakt dort auf ein antikes Lagerfeuer, den allerersten Versuch der Menschheit, Energie nutzbar zu machen. Das ist doch fast schon kitschig.
Ja, kitschig vielleicht, aber bauphysikalisch ein absoluter Albtraum.
Das glaube ich sofort. Man kann ja nicht einfach einen kleinen Bogen drumherum graben, oder?
Schön wär's. Nein, das Grundstück ist für die Trasse rechtlich gebunden. Wenn die Archäologen sowas finden, wird der Bauplan eingefroren, dann wird Schicht für Schicht mit dem Pinsel freigelegt, alles fotografiert, dokumentiert, katalogisiert.
Und der Baggerfahrer dreht in der Zeit Däumchen.
Exakt. Jeder dieser Funde und auch diese ganzen ornithologischen Zwangspausen treiben natürlich die Kosten in die Höhe und verschieben den Zeitplan um Monate.
Und dann gab es ja auch noch handfeste technische Pannen, habe ich gelesen.
Ja, beim Probebetrieb gab es Wasserverschmutzungen durch die vorherigen Bauarbeiten. Das hat natürlich nochmal richtig Nerven gekostet.
Da ist es dann echt kein Wunder, dass Gunter Hase nach 8 Jahren Planungs- und Bauzeit ein ziemlich ehrliches Fazit gezogen hat.
Ja, Anfang 2025 zur Öffnung sagte er sinngemäß, wenn er gewusst hätte, was da alles auf sie zukommt, hätte er sich das zweimal überlegt.
Was für eine ungefilterte Aussage für einen Geschäftsführer.
Total. Aber man muss auch sagen, von den 45 Millionen Euro Gesamtkosten wurden am Ende 20 Millionen von Bund und Land gefördert. Einfach, weil die politische Strahlkraft dieses Projekts so hoch ist.
Und trotz der ganzen Erschöpfung sagt Hase ja auch ganz klar, es hat sich gelohnt.
Absolut. Es ist eben mehr als nur ein Rohr. Es ist die Lebensader für eine ganze Region. Und die harten Fakten geben ihm ja recht.
Genau, schauen wir uns mal die Zahlen an. Wenn man die alte Gasverbrennung gegen diese neue Abwärmenutzung rechnet, sparen wir unglaubliche 69.000 Tonnen CO2.
Pro Jahr?
Das ist eine Hausnummer. Und aktuell hängen schon 12.000 Haushalte in Brandenburg an diesem Netz. Aber unsere Quellen zeigen ja noch eine ganz andere Seite der Stadtwerke. Es geht da mittlerweile um weit mehr als nur darum, Kupferkabel zu verlegen oder Fernwärmerohre zusammenzuschweißen.
Sie meinen die Digitalisierung?
Genau. Die Stadtwerke setzen massiv auf künstliche Intelligenz. Und ich gehe mal davon aus, das hat direkt was mit der Umstellung auf Wind- und Solarkraft zu tun, oder?
Völlig richtig. Die Topologie von unserem Stromnetz hat sich in den letzten Jahren ja radikal verändert.
Wie genau?
Früher war das eine zentralistische Einbahnstraße. Ein riesiges Kohlekraftwerk schiebt kontinuierlich gleichmäßig Strom ins Netz. Und die Haushalte nehmen ihn ab. Sehr vorhersehbar.
Mhm.
Heute speisen aber tausende kleine dezentrale Photovoltaikanlagen und Windparks ihren Strom ein.
Und wenn dann eine dicke Wolkenfront über Brandenburg zieht?
Oder der Wind von einer Minute auf die andere abflaut, dann bricht die Stromerzeugung im Verteilnetz abrupt ein. Das sind hochdynamische Schwankungen, teilweise im Millisekundenbereich.
Und das führt dann zu diesen sogenannten Unschärfen, wie es im Fachjargon heißt. Das Stromnetz muss ja immer exakt auf einer Frequenz von 50 Hertz gehalten werden, richtig?
Ganz genau. Und da reicht die herkömmliche, rein reaktive Software in den Leitwarten einfach nicht mehr aus. Wenn die erst Alarm schlägt, nachdem der Spannungsabfall passiert ist, ist es für einen Blackout vielleicht schon zu spät.
Ah, also kommt da die KI ins Spiel, um sozusagen in die Zukunft zu schauen?
Exakt. Die KI wird gebraucht, um prädiktiv einzugreifen. Die analysiert in Echtzeit unfassbare Datenmengen. Also von Wetterprognosen bis hin zu Mikroverbrauchsmustern in einzelnen Straßen.
Wahnsinn.
Sie lernt permanent, wie sich das Netz verhält. Dadurch erkennt sie diese Unschärfen nicht nur blitzschnell. Sie prognostiziert sie im Voraus und verschiebt dann vollautomatisiert Lasten oder aktiviert Zwischenspeicher.
Also bevor die Frequenz auch nur spürbar abfällt, hat die KI das schon repariert.
Genau. Die Stadtwerke haben 300 Mitarbeiter, aber diese dynamischen Energieströme sind ohne so eine smarte, selbstlernende Technologie von Menschenhand gar nicht mehr administrierbar.
Das wirft echt ein interessantes Licht auf die Stadtwerke als Unternehmen. Auf der einen Seite hantieren die mit absoluter Hightech. Prädiktive KI im Millisekundenbereich und ein thermodynamisches Megaprojekt für 45 Millionen.
Mhm.
Aber auf der anderen Seite, und das betonen die Quellen sehr stark, sind sie extrem lokal verwurzelt. Und das müssen sie wahrscheinlich auch sein, oder?
Ja, zwingend. Stellen Sie sich mal vor, ein Unternehmen reißt über 8 Jahre hinweg in der ganzen Region Straßen auf, verursacht Staus und pflastert die Landschaft mit Baustellen zu. Da brauchen Sie die Akzeptanz der Bevölkerung, die sogenannte Social License to Operate.
Und die holen Sie sich durch soziales Engagement.
Genau. Die Stadtwerke Brandenburg feiern ihr 30-jähriges Bestehen und positionieren sich eben ganz bewusst nicht als so ein unnahbarer, gesichtsloser Technologiekonzern. Sie finanzieren das Bühnenprogramm beim Havelfest, organisieren Street-Art-Workshops.
Und pumpen auch viel Geld in den lokalen Kinder- und Jugendsport, richtig?
Ja, ein tolles Beispiel ist diese Crowdfunding-Plattform zum Jubiläum. Für jede 30 € Spende aus der Bevölkerung für ein lokales Projekt legen die Stadtwerke nochmal 30 € aus eigener Tasche drauf.
30 € für 30 Jahre, das ist clever. Und es wirkt vor allem auch authentisch, weil es von oben vorgelebt wird. Es gibt da in den Quellen diese eine Beobachtung von der SDWB-Teamstaffel.
Ja, das Laufevent.
Genau. Dieses Laufevent sponsern sie seit 5 Jahren. Und da steht Geschäftsführer Gunther Hase, also der Mann, der gerade 8 Jahre lang diese 45 Millionen Trasse verantwortet hat, der steht da persönlich im Zielbereich und klatscht die schwitzenden Läuferinnen und Läufer ab.
Das ist ein starkes Bild, ja?
Total. Es erdet diesen ganzen abstrakten Diskurs über Energiewende und KI. Es zeigt den Menschen vor Ort. Hey, diese Milliardeninvestitionen in Rohre und Algorithmen, die werden von Menschen von hier für Menschen von hier gemacht.
Wenn wir das jetzt alles mal zusammenziehen, also diese anfängliche, tollkühne Stammtischidee, den Kampf gegen die Thermodynamik, dann die Adler, die archäologischen Funde und schließlich diesen Sprung in die KI gepaart mit dieser Bodenhaftung, dann drängt sich am Ende eigentlich eine sehr weitreichende Frage auf. Ein Gedanke, den Sie, liebe Zuhörer, vielleicht mal in Ihren Alltag mitnehmen können.
Da bin ich jetzt sehr gespannt. Worauf läuft das für Sie hinaus?
Naja, wir haben hier im Detail gesehen, was es auf lokaler Ebene kostet an Geld, an Nerven, an schierer Zeit, um ein absolut sinnvolles, ökologisch eigentlich zwingend notwendiges Leuchtturmprojekt in die Tat umzusetzen.
8 Jahre von der Skizze bis zur Inbetriebnahme?
Genau. Wenn ein einziges Rohr 45 Millionen Euro verschlingt und durch naturschutzrechtliche Vorgaben oder antike Feuerstellen derart ins Stocken gerät, dann müssen wir uns ernsthaft fragen, wie realistisch sind unsere nationalen Zeitpläne?
Puh, ja.
Haben wir in Deutschland angesichts dieser bürokratischen und planerischen Realität wirklich das Tempo, die rechtliche Flexibilität und die Rahmenbedingungen, um bis 2045 unsere gesamte energetische Infrastruktur flächendeckend umzubauen?
Das ist eine wirklich provokante, aber wichtige Frage nach der Handlungsfähigkeit unseres Systems. Da lohnt es sich definitiv drüber nachzudenken, wenn Sie, liebe Zuhörer, das nächste Mal an einem Bagger oder einer Baustelle vorbeifahren.
Eben, das ist nie einfach nur ein Loch in der Straße.
Was für ein hervorragender Schlusspunkt. Man sitzt an einem kalten Wintermorgen mit seinem heißen Kaffee da und ahnt ja oft gar nicht, welch unfassbarer physikalischer und bürokratischer Kraftakt hinter der wohligen Wärme steckt, die da gerade aus dem Heizkörper strömt. Wenn Ihnen diese Tiefenanalyse der regionalen Energiewende und unserer Infrastruktur gefallen hat, dann empfehlen Sie diese Folge sehr gerne weiter, ob an Freunde, Nachbarn oder Kollegen. Teilen Sie unser Format gerne in Ihren Netzwerken, das hilft uns enorm weiter. Und denken Sie daran, wir haben alle weiteren spannenden Informationen, tiefergehende Links zu den Stadtwerken Brandenburg und auch visuelle Eindrücke von der Trasse, wie gewohnt für Sie in den Shownotes verlinkt. Werfen Sie da unbedingt mal einen Blick rein. Wenn Ihnen diese Tiefenanalyse der regionalen Energiewende und unserer Infrastruktur gefallen hat, dann empfehlen Sie diese Folge sehr gerne weiter, ob an Freunde, Nachbarn oder Kollegen. Teilen Sie unser Format gerne in Ihren Netzwerken, das hilft uns enorm weiter. Und denken Sie daran. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende unseres Podcasts. Hören Sie in 14 Tagen gerne wieder rein. Sie finden uns auf allen bekannten Plattformen. Der Next Premnitz 34 Podcast ist eine Produktion von Strömen New Audio Culture mit freundlicher Unterstützung von der PWG, der WBG und der Stadt Premnitz.